Okay. Nö, das, ich nehme es so, ist gut schon so, danke. Okay, ich möchte nur ankündigen, es soll ja so um 17 Uhr Schluss sein. Mit der Lehre würde ich so gegen 16.30 Uhr Schluss machen und Raum geben noch für Fragen. Wenn Fragen sind zu dem, was gesagt wurde oder vielleicht auch, müsst ihr schauen, in Bezug auf jetzt, was für euch wichtig ist in eurer Situation, würde ich zur Verfügung stehen, aber 17 Uhr soll dann wirklich Schluss sein, dass noch aufgeräumt werden kann und so weiter. So, wenn da etwas ist, kannst du aufschreiben und das kommt dann später. Jetzt müssen wir sehen, vielleicht irgendwo noch mal eine kleine 5-Minuten-Pause oder so, mal so zum Luftschnappen oder so. So, wir sind, wir kommen her von Matthäus 22, Gott lieben von ganzem Herzen. Wir können nur das oder den lieben, den wir wirklich kennen. Und Gott zu kennen, geschieht nur, indem Gott uns Offenbarung gibt, indem Gott sich selber mitteilt. Das ist ein übernatürliches Geschehen. Und das Maß der Offenbarung, ob wir überhaupt und wie viel Offenbarung wir bekommen, hängt von einer einzigen Sache ab. Und das ist die Haltung unseres Herzens. Und darum ist Gott derjenige, der uns einlädt zu einem Prozess der Herzensbeschneidung. Das Herz muss aus den Täuschungen, aus den Illusionen, aus den falschen Ideen, aus den falschen Haltungen herauskommen in die Wahrheit des Wortes Gottes, in die Wahrheit der Haltung Gottes hinein und dann geschieht Offenbarung. So, da gehen wir jetzt weiter. Negative Haltungen, die es gibt, die uns beeinträchtigen, die unsere Beziehungen beeinträchtigen, auch unsere Beziehung zu Gott. Menschengefälligkeit, Menschenfurcht, habe ich ein bisschen was drüber gesagt, was der damit zusammenhängt. Auch Minderwertigkeit und Stolz. Minderwertigkeit und Stolz. Es ist so wichtig, dass wir sehen, wie Gott darüber denkt. Sprüche 16. Vers 5, ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand drauf, also wir würden sagen, da kannst du Gift drauf nehmen, ja? Das steht fest, damit musst du rechnen. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Und auf derselben Seite bei mir in Kapitel 15 heißt es noch einmal, das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder. Das Haus der Hochmütigen, das ist Kapitel 15, Vers 25, reißt der Herr nieder. Oder denkt an die Schriftstelle, vor dem Fall kommt Hochmut. Also das heißt, wenn Hochmut da ist, du kannst wissen, es kommt ein Absturz, es kommt ein Fall. Das ist absolut sicher, weil Gott das nicht ausstehen kann und weil Gott das unbedingt raushaben will. Wir sind gerufen zur Ebenbildlichkeit seines Sohnes und das Merkmal ist eben Demut. Und das sollen wir lernen. So, das Thema Stolz ist so ein wichtiges Thema und Gott möchte, dass wir da wirklich sensibel sind und wachsam sind. Ein Greuel ist für ihn jeder Hochmütige. Sprüche 8, dort heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, das hatten wir schon ein bisschen angeschaut, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Hochmut und Stolz und bösen Wandel, einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Und eher als der Stolz selbst sind die Merkmale oder die Symptome und die Begleiterscheinungen von Stolz vielleicht für uns erkennbar und die bringen uns dann auf die richtige Spur. Der Stolze ist der Unabhängige, der sich nicht einbinden lässt, der sich nichts sagen lässt, der keine Korrektur annimmt. So, ich gebe immer gerne eine Hausaufgabe, setz dich ja mal hin zu Hause und überleg mal, aus den letzten Monaten oder Jahren, wenn du, egal auf der Arbeit oder in der Gemeinde, von anderen korrigiert wurdest, auf Dinge hingewiesen wurdest, die nicht in Ordnung sind. Wie hast du reagiert? Das zeigt uns, wo wir stehen. Weil der Demütige ist bereit, Korrektur anzunehmen. Er muss nicht aufbrausen, er muss nicht kämpfen, er muss nicht in die Angriffsposition gehen, er muss ihn nicht verteidigen, er wird nicht anderen die Schuld geben, wenn er selber verantwortlich ist. Ja? Sondern er ist bereit, sich der Wahrheit zu stellen. Stolz ist eigentlich im Grunde genommen ein Leben in der Lüge. Ein Leben in der Lüge. Und Demut ist ein Leben in der Wahrheit. Und deswegen der Stolze kann nicht und ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn er was verkehrt gemacht hat, sondern er wird immer andere finden und andere schuldig machen und andere verantwortlich machen für das, was er eigentlich verantworten müsste. Ja? Er entzieht sich der Verantwortung. Das ist ein Ausdruck von Stolz. Der Stolze will keine Antwort geben. Und deswegen sagt er, wer bist du, dass du mir sowas sagst? Ja? Oder da müsste einer kommen, der über mir ist oder der Größeres geleistet hat im Reich Gottes. Der dürfte mich korrigieren. Ja? Das ist Unsinn. Es geht nicht darum, was der andere hat und was der geleistet hat, sondern es geht darum, hat er recht oder hat er nicht recht. Das ist das Einzige, was interessant ist. Ja? Und manche Ideen über Leiterschaft sind so, also nur jemand, der in der Hierarchie über mir ist, der darf mich korrigieren. Erstmal ist das ganze Zeug mit Hierarchien schon mal totaler Mist. Ja? Und das ist nur eine fromme Ausflucht, um sich zu schützen vor Korrektur. Ja? Jeder Neubekehrte darf kommen und dir Fragen stellen. Er soll, wie das die Bibel sagt, wenn er korrigiert, er soll im Geist der Sanftmut kommen. Und vielleicht schafft er das nicht ganz, aber dann werden wir nicht wegen der Art, wie er kommt, den Inhalt gleich verwerfen. Wir können das differenzieren. Jemand kann in einer falschen Herzenshaltung kommen, aber das, was er bringt, kann doch richtig sein. Ja? So, wir wollen dann differenzieren und nicht einfach einen Grund finden, warum wir das, was sein Anliegen ist, einfach irgendwie total beiseite wischen. So Verantwortung nicht übernehmen wollen, keine Antwort geben wollen, nicht zeigen, wo man steht. Eine Form des Stolzes ist der schweigende Rückzug. Ich bin anwesend, aber ich äußere mich nicht. Weil dann kann niemand wissen, wo ich stehe und dann kann niemand sagen, deine Sicht ist verkehrt oder deine Haltung oder so. Ja? Aber wenn wir begreifen, wir gehören einander, die anderen haben ein Recht darauf, zu hören und zu verstehen, wo du stehst und was zu bestimmten Dingen, die uns alle betreffen, deine Meinung ist. Du kannst nicht sagen, ja, ich äußere mich nicht. Das geht nicht. Minderwertigkeit ist häufig die Ursache für Stolz und es ist dann der Versuch, den Mangel an Wert auszugleichen durch Leistungen, die wir bringen oder die wir vorgeben, gebracht zu haben oder durch Status oder durch irgendwelche Dinge. Ja? Aber unser Mangel an Wertgefühl wird niemals unsere Position und die Meinung der anderen irgendwie ausgleichen oder heilen. Unser Mangel an Wertgefühl muss zu Gott gebracht werden und wir müssen von ihm hören und von ihm das erleben, wie wir wertgeschätzt sind. Nicht wegen unseres Engagements, nicht wegen unserer Gaben, nicht wegen unserer Fähigkeit. Wir sind wertgeschätzt, weil er ein Vaterherz hat. Wir sind wichtig und das hat überhaupt nichts mit uns zu tun, sondern mit seinem Herzen. Das ist die einzige Form, die in gesunder Weise Minderwertigkeit heilt und ausfüllt. Und das Problem bei diesen Dingen, Stolz, Minderwertigkeit, Menschengefälligkeit, ist, man kann ganz tief darin verhaftet sein und hat keine Ahnung davon. Man weiß es nicht, man sieht es nicht. Andere mögen das sehen, aber wir selber sehen es nicht. Wir sind blind. Wir können das sogar bei anderen sehen, aber nicht bei uns selber. Wir brauchen einander. Wir alle haben einen blinden Fleck. Irgendwo. Und das Schöne ist, die sind ungleichmäßig verteilt. So, wo du einen blinden Fleck hast, haben die Menschen, die Gott um dich herum in dein Leben gestellt hat, nicht einen blinden Fleck. Und sie können sehen, was du nicht sehen kannst. Und dadurch helfen sie dir, sehfähig zu werden, wenn du denn klug bist und wenn du willst. Und nicht irgendwie diese arrogante Haltung hast, alles, was man in dieser Sache sehen kann, das sehe ich schon. Ich brauche dich nicht. Das ist die Haltung des Stolzen. Und Gott möchte, dass wir begreifen, wir brauchen einander. Und er hat Gaben und Fähigkeiten breit verstreut in der Gemeinde. Und die ganze Gemeinde zusammen, wenn sie wirklich wie ein Leib funktioniert, sie wird Christus repräsentieren, nicht ein Pastor oder irgendein Leiter, sondern die Gemeinde als Leib, sie repräsentiert und macht sichtbar Christus. Und der eine hat die Klarheit, der eine hat die Barmherzigkeit, der andere hat die Weisheit, der andere hat die Gastfreundschaft. Jeder hat etwas und alles zusammen einfach bringt dann eine volle Offenbarung für die Menschen um uns herum, wie unser Gott ist. Und der Tag wird kommen, wo die Gemeinde aus der Unmündigkeit rauskommt, weil sie Gott erkennt und weil sie in sein Bild verwandelt wird. Und der Tag wird kommen, wo die Gemeinde sagt, wenn du Christus sehen willst, komm zu uns. Wie Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, habe ich euch gesandt. So, der Tag wird kommen, wo wir in aller Bescheidenheit und aller Wahrhaftigkeit sagen werden, wenn du wissen willst, wie Christus ist, komm zu uns. Schau dir unsere Beziehungen an. Schau dir an, wie wir miteinander umgehen. Schau dir unsere Ehen an. Schau dir unsere Kinder an. Schau dir an, wie wir Konflikte lösen. Wir müssen nicht die Illusion haben, wir wollen eine konfliktfreie Gemeinde haben. Das wird es nie geben. Die erste Gemeinde hatte Konflikte. Konflikte entstehen, weil nicht alle so vollkommen sind wie du. Deswegen entstehen Konflikte. So, der Unterschied ist nicht Konflikte haben oder nicht Konflikte haben, sondern der Unterschied ist, wie lösen wir die Konflikte, die da sind. Und es gibt menschliche Lösungen, geboren aus menschlicher Weisheit, und die haben den Nachteil, sie schaffen neue Probleme. Und die alten sind immer noch nicht gelöst. Und es gibt Konfliktlösungen nach der Weisheit Gottes und die funktionieren. Und die bringen wirklich Gerechtigkeit, die bringen wirklich Gnade, die bringen wirklich Heilung und Wiederherstellung. Und das ist, was wir brauchen. Und viele unserer Strategien für Konfliktlösung kommen geradewegs aus der Welt. Und sie haben in der Welt nicht funktioniert und sie werden bei uns noch viel weniger funktionieren. Wir brauchen göttliche Weisheit, wie wir mit Problemen umgehen. Und Gott gibt die Weisheit. Wen da Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gern gibt jeder Mann. Gott gibt gerne. Er hat und er gibt gerne. Was wollen wir mehr? Was für eine wunderbare Kombination. Er hat und er gibt gerne. Mehr brauchen wir nicht. Aber wir brauchen auch ein bisschen etwas von Demut, wo wir wissen, wir haben es nicht. Und auch wenn du auf der Bibelschule warst oder auf dem Predigerseminar oder irgendwo, wir sind begrenzt, wir sind abhängig, wir brauchen Gott, wir brauchen ihn so dringend. So, dann ein anderes wichtiges Problem oder eine Herzenshaltung, innere Leere. Und die versucht man dann auszufüllen, indem man Sachen oder Menschen besitzen will. Sachen oder Menschen besitzen will. Und das ist ein Trugschluss, je mehr, dass, wenn wir mehr besitzen, die innere Leere ausgefüllt wird. Die innere Leere kann nur durch Gemeinschaft mit Gott ausgefüllt werden, durch nichts anderes. Und deswegen ist diese Antwort des Teufels die Habsucht. Du musst einfach mehr Zeug raffen und dann bist du glücklich. Ist eine Riesentäuschung. Natürlich in unserer Kultur, wir leben anders als, sagen wir mal, irgendwelche Gläubigen in der Sahelzone. Und gemessen an dem, was sie haben, wir sind unermesslich reich. Ja? Und wir können hier nicht leben wie jemand, der in der Sahelzone lebt. Ja? Aber die Frage ist, hängt unser Herz an dem Zeug oder hängt unser Herz an Gott? Ja? Und das könnte Gott testen, zum Beispiel, indem er sagt, verschenk dein Lieblingsdingsbums. Einmal war ich auf Reisen in Zentralasien und auf der Reise sagte der Herr, verschenk dein Laptop. Und ich hatte einen kleinen Kampf im Herzen, aber dann habe ich es gemacht, habe meinen Laptop verschenkt an jemanden, der es mehr braucht als ich. Aber ich brauche einen Laptop. Laptop ist mein Büro und ich bin im Reisedienst und ohne das geht's nicht. Aber wenn der Herr sagt, verschenk deinen Laptop, er hat einen Plan. Und kurze Zeit später habe ich einen wesentlich besseren, moderneren geschenkt bekommen. Ohne dass ich irgendjemand gesagt habe, ich armer Mensch, habe jetzt keinen Laptop, könnt ihr mal beten, dass der Herr irgendwie ein Wunder tut. Ja? So, ich bin froh, dass ich den alten weggegeben habe, sonst hätte ich den neuen nicht gegeben. Hätte ich immer noch den alten. Ja? Das ist Heiliggeist Recycling. Ja? So, manchmal gibt es Dinge, Situationen, wo offenbar wird, hängen wir an den Sachen oder hängen wir an Gott und können das wirklich als Verwalter Gottes nehmen. Ich meine, alles, was du hast, dein Auto und alles, es gehört Gott. Du darfst damit fahren, aber es ist seins. Ich kann mich erinnern, als junger Christ, wenig Geld gehabt, alten, klapprigen VW-Käfer gehabt. Und eine Schwester wollte den ausleihen. Und die hat den ausgeliehen und hat ihn kaputt gefahren. Ja, der Mechaniker hat gesagt, also in seiner Karriere hat er so etwas noch nie gesehen. Der Pleuel aus dem Motor ist durch den Motorblock geschossen und hat dem Motorblock ein Loch reingehauen. Er sagt, die einzige Möglichkeit, wie man sowas hinkriegt, ist, indem man bei 100 Sachen in den ersten Gang schaltet. Ja, anders ist das nicht möglich. Da sind solche Kräfte freigesetzt worden und es hat den Motor einfach zerlegt. Ja. Und ein paar Wochen später wollte dieselbe Schwester wieder mein Auto haben. Und ich habe einen kleinen Kampf gehabt und habe gesagt, Schwester, wenn du mir versprichst, darauf zu achten, wie du schaltest und nicht bei 100 in den ersten Gang. Und dann dämmerte ihr erstmal, was passiert war. Und sie sagt nur, es hat einen mächtigen Knall gegeben und ich weiß auch nicht, irgendwie hat das Auto nicht mehr funktioniert, ja. Und sie wollte mein Auto wieder haben. Und der Herr sagt, ist es mein Auto oder dein Auto? Sie darf mit deinem Auto fahren, weil es mein Auto ist. Okay, hier ist der Schlüssel. Und so manchmal gibt es Situationen, da wird offenbar, wo hängen wir da noch dran? Andere Geschichte mit dem Auto fällt mir ein. Da war eine Schwester, die kannte ich, und die hatte einen wunderschönen Jaguar. Und ich sage, boah, stark, tolles Auto. Ach, es ist nur ein Fortbewegungsmittel. Das hat der Herr gegeben, es ist nur ein Fortbewegungsmittel. Ich dachte, boah, das ist eine Haltung. Fährst ein Jaguar, aber es ist nur ein Fortbewegungsmittel. Ja. Und dann waren wir mal auf Reisen gewesen und kam morgens aus dem Haus und irgendein Bösewicht hat mit Schlüssel oder Schraubenzieher eine Schramme über den Lack gezogen. Von vorne bis hinten. Die ganze Seite so langgezogen. Und sie kam aus dem Haus und sie sah das. Diesen schrillen Schrei werde ich nie vergessen. Da ging mir durch Mark und Bein, mein Jaguar! Und dann dachte ich, aha, von wegen nur ein Fortbewegungsmittel. Also wenn es nur ein Fortbewegungsmittel ist, fährt ja immer noch, auch mit dem Lackkratzer. Ja? Also immer noch würde ich sagen, 99% des Lacks sind völlig intakt. Und überhaupt, man bräuchte gar keinen Lack, um zu fahren. Ja? Also wenn sie noch 99% hat, wofür diesen Schrei überhaupt? Ja? Zum Fahren brauchst du keinen Lack. Kannst auch ohne Lack fahren. Ja? So, man kann in Ideen sein, wo man ist, und dann gibt es Umstände, die einem zeigen, man ist ganz woanders. Ja? Ich sage nicht, dass Gott jetzt diesen Bösewicht angestellt hat. Ja? Aber Gott hat diese Situation benutzt, ihr zu zeigen, hey, so locker und so easy ist das wohl doch nicht. So, ach, ist nur ein Auto, ist nur ein Fortbewegungsmittel. Ja? Gott kann Umstände bringen, die machen unser Herz offenbar. Und das tut er auch. Besonders wenn wir sagen, hey, du darfst daran an mein Herz. Dann passieren Dinge, die noch nie passiert sind. Ganz seltsam, wie das auf einmal funktioniert. So, Habsucht ist etwas, wovon die Bibel sagt, es ist Götzendienst. Und es ist der Betrug, die innere Leere kann ausgefüllt werden durch Besitz. Menschen zu besitzen, Menschen von sich abhängig zu machen, Dinge zu besitzen. Sucht, Ehre, Ansehen, Anerkennung haben zu wollen. Was dann auch immer zu Neid und Eifersucht führt, weil es wird immer welche geben, die haben mehr als du. Und wenn du aber haben willst, dann sagst du, warum hat der und warum nicht ich? Ja? Das kann auch in Bezug auf geistliche Dienste sein. Menschen werden befördert, Menschen bekommen mehr Verantwortung, Menschen bekommen Anerkennung und Ehre in der Gemeinde. Und dann kommt dieser Stich, eigentlich verdiene ich das, eigentlich kann ich das viel besser. Ja? So, achte auf diese kleinen Reaktionen, die haben eine Botschaft. Ablehnung und Selbstmitleid. Ja, jemand kann ganz tiefe Überzeugung in seinem Herzen haben, dass er abgelehnt ist, von niemandem gewollt ist, dass er wert ist, abgelehnt zu werden, und er kann darunter leiden und er weiß nichts davon. Er trägt das in sich und er weiß es nicht. All diese Dinge, diese verkehrten Herzenshaltungen haben das gemeinsam, dass derjenige, der das hat, möglicherweise von dem Ganzen keine Ahnung hat. Ja? Also wenn du mal versuchst, einem stolzen Menschen die Augen zu öffnen über seinen Stolz, wenn du das mal versucht hast in einem seelsorgerlichen Gespräch, dann weißt du, was ich meine. Er ist bereit, alles anzuerkennen, er ist bereit, sich alles anzuhören, aber dass er stolz ist, da wird er sagen, also das mit Sicherheit nicht. Hier und da Schwächen, jawohl, aber Stolz niemals. Also da irrst du dich, da kennst du mich wirklich nicht. Und dann wird gekämpft und dann wird gerechtfertigt und dann wird erklärt. Ja? Das, was wirklich unser Problem ist, da sind wir zu von Natur aus. Und da ist schwer ranzukommen. Da haben wir eine Menge Schutzmechanismen gebaut, damit da gar nichts angetastet wird. Selbstmitleid, was damit zusammenhängt, ist eine Form der Lüge. Man belügt sich selbst und man tröstet sich durch Lüge. Keiner ist da, keiner interessiert sich, keiner kümmert sich, keiner nimmt Anteil, keiner weiß, wie schlecht es dir geht, kein interessiert das. Alle kümmern sich nur um dich, nur du musst dich um dich kümmern. Und das geht auch in Bezug auf Gott. Gott hat mich verlassen, Gott ist nicht da, Gott ist nicht Liebe. Weil wenn Gott Liebe wäre, würde das und das nicht passieren in meinem Leben. Hey, vorsichtig. Lass uns nicht mit unserer Vorstellung von Liebe kommen und dann Gott daran messen. Gott ist Liebe. Und in seiner Liebe tut er eine Menge Dinge, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Tut eine Menge Dinge, um zu sagen, hallo, ich bin da und ich will an dein Herz. So, wir müssen nicht mit einer falschen menschlichen Vorstellung von Liebe kommen und dann Gott daran messen. Gott ist Gott und seine Liebe ist anders als menschliche Liebe. Wirklich anders. Und diese Dinge bewegen wir im Herzen. Die Bibel redet davon, dass Menschen im Herzen denken, im Herzen sprechen, im Herzen über sich, über ihre Umstände, über ihr Leben Kommentare abgeben, im Herzen überlegen. Von Jesus heißt es vielmal, er sah die Überlegungen ihres Herzens. Und dann hat er geantwortet, obwohl die gar nicht gefragt haben. Er hat gesehen, was in ihren Herzen war, und dann hat er darauf reagiert. Das ist, was Gott tut, um durch seine Antwort oder durch seine Reaktion Menschen die Augen zu öffnen, was im Herzen ist. Okay, so das sind so einige Dinge, auf die wir achten sollen oder wo wir offen sein sollen. Jetzt lasst uns praktische Bereiche anschauen, die wir kultivieren in unserem Leben, um mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Der Heilige Geist hat diese Aufgabe übernommen, uns in alle Wahrheit zu führen. Er möchte uns unser Herz zeigen, damit wir umkehren, damit wir gesund werden, die Lügen loslassen, aus der Täuschung rauskommen, aus zerstörerischen Haltungen herauskommen. Und wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Ich habe das stark betont, Gott gibt ein neues Herz. Er wird unsere Herzen beschneiden, ja? Aber es gibt einen Teil auf unserer Seite und den müssen wir kennen. Und wenn wir den kennen und entsprechend beachten und in unserem Leben haben, dann wird das Werk Gottes vorangehen. Wenn wir nicht interessiert sind, unsere Verantwortung zu sehen und wahrzunehmen, kann Gott noch Jahrzehnte weiter den Plan haben, dein Herz zu beschneiden, aber es wird wenig passieren, weil du nicht kooperierst. Wir kooperieren mit Gott. Wir haben eine Verantwortung. Sprüche 4,23, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist nicht eine Sache am Rande, neben all unseren Pflichten, okay, irgendwann können wir auch alle paar Jahre mal wieder einen Blick auf unser Herz werfen. Nein, das ist Nummer eins. Mit allem Fleiß, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus kommt dein Leben. Die Qualität unseres Lebens kommt aus dem Zustand unseres Herzens. Du wirst nie jemanden finden, der krankt und leidet an Ablehnung und Minderwertigkeit, der nur so strotzt von Glück und Zufriedenheit. Das wirst du nicht finden. Was im Herzen ist, prägt das Leben. Mein Leben kommt aus meinem Herzen. Dein bis jetziges Leben, bisheriges Leben, kommt aus dem Zustand deines Herzens. Also das heißt, wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Leben, mach nicht andere verantwortlich, sondern sorg dafür, dass dein Herz verändert wird. Und dann wird aus dem Herzen eine neue Art von Leben hervorkommen. Unser Leben wird bestimmt durch das Herz. Du sagst, nein, das glaube ich nicht, mein Leben wird von Gott bestimmt. Ja, und es kommt von Gott durch dein Herz. Das ist der Flaschenhals. Durch dein Herz kommt es durch. Und da kann Gewaltiges und Gutes und Schönes vom Himmel her kommen. Aber dann muss es durch dein Herz und dann wird es verengt. Und vieles passt da nicht durch und es wird verdreht und verfärbt. Und am Schluss kommt etwas ganz Miserables raus. Und dann machen wir Gott verantwortlich für das Leben, das wir haben. Nein, das Leben, das wir leben, ist das, was in unserem Herzen ist. Und wir lernen, Acht zu geben. Wir lernen, unser Herz zu bewahren. Ich habe Verantwortung für mein Herz und du hast Verantwortung für dein Herz. Und versuch niemals, deine Verantwortung irgendwo abzuschieben und zu sagen, ja, das muss ja mein Pastor machen. Oder dein Ehepartner. Du bist für dein Herz verantwortlich. Und ich für meins. Und das reicht. Und wenn wir das nicht lernen, für unser Herz Verantwortung zu übernehmen, wir können auch nicht Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Wir werden vielleicht einen Titel haben und eine Funktion haben und andere werden denken, wir tun das für Gott oder wir dienen, aber in Wirklichkeit kann das keine Frucht bringen. So, wir sind gerufen. Okay, jetzt habe ich vier Bereiche, die ich zum Teil relativ kurz abhandeln werde, aber ich will sie trotzdem nennen. Vier Bereiche unseres Lebens, die wir kultivieren oder auf die wir schauen und mit denen wir umgehen. Vier Bereiche, auf die wir unsere Aufmerksamkeit wenden und die werden sicherstellen, dass der Herr Raum bekommt, an unserem Herzen zu arbeiten. Das erste, ich nenne das Gebet der Hingabe. Das kannst du anders nennen, aber so heißt es bei mir. Ja. Und das sind diese Gebete, die wir finden in den Psalmen. Psalm 19 zum Beispiel. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das Sinnen des Herzens. Das, was unser Herz wirklich will, unsere Sehnsüchte, unsere Ziele, unsere Wünsche, das, wofür wir wirklich kämpfen. ist nicht unbedingt das, was Gott wohlgefällig ist. Und wir können beten. Und wir können Gott hineinlassen. Ja? Wenn wir so beten, lass die Reden meines Mundes wohlgefällig sein, dann wird Gott anfangen, uns mit unseren eigenen Worten zu konfrontieren. Und auf einmal hören wir, was da aus unserem Mund kommt. Wir sind richtig erschrocken, was da kommt oder vielleicht wie es kommt. Und auf einmal merkst du, dass diese Worte kommen raus und du sagst, das klingt aber scharf, das klingt aber anklagend, das klingt aber zornig, das klingt aber wirklich hässlich. Das ist so, wie wenn dein Leben für einen Moment so in Zeitlupe geht und die Worte hängen so in der Luft. Und alle schauen die Worte an und schauen dich an und sind ganz geschockt. Und du schaust die Worte an und du bist auch geschockt. Du hörst etwas an Klang. Ja, ist nicht unbedingt das, was man sagt, sondern auch oft, wie man es sagt. Man kann die richtigen Dinge sagen und trotzdem ist ein negativer, böser, zerstörerischer Ton da drin. Ja? Wie man so sagt, der Ton macht die Musik. Ja? Als ich im pastoralen Dienst war, habe ich auch für ein paar Jahre sehr viel Seelsorge gemacht. Und dann habe ich schnell rausgefunden, du kannst nicht alles für bare Münze nehmen, was Leute sagen. Die wissen, wie sie christlicherseits antworten sollen. Sie bringen die korrekten Antworten. Also es ist töricht zu sagen, hast du deinem Vater vergeben? Ja, logisch, alle haben vergeben, weil alle wissen, vergeben ist wichtig. Und alle werden dir sagen, jawohl, haben sie vergeben. Ja? So, da habe ich gemerkt, da komme ich nicht weiter. Also dann komme ich von hinten und sage, du erzähl mir was über deinen Vater. Oh Mensch, also weißt du, ich hatte so einen guten Tag und jetzt bringst du meinen Vater ins Spiel. Also ich sage dir, das hättest du jetzt nicht machen sollen. Also an den mag ich überhaupt nicht denken. Und dann geht das los, ratter, ratter, ratter und du hörst die Anklage, du hörst die Bitterkeit. Hättest du gesagt, hast du vergeben? Ja. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. So ein Trick ist, lass die Herzen sprechen. Höre, was aus dem Herzen kommt. Und so macht es auch Gott mit uns. Wenn wir sagen, Herr, lass die Reden meines Mundes wohlgefällig sein, dann kann es Situationen geben, wo auf einmal du merkst, hey, was ist denn das für ein Ton in meiner Stimme? Was ist denn das da für eine Forderung, für eine Selbstgerechtigkeit, für eine Anklage, für eine Schärfe, für ein Beleidigtsein oder. Wir kriegen Offenbarung über uns selber. Ja? Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und die Worte sollen in Übereinstimmung sein mit unserem Herzen. Und wir beten, Herr, lass mein Herz, das Sinnen meines Herzens, das, was mein Herz wirklich möchte, lass es wohlgefällig sein. Und das heißt, früher oder später wird Gott, weil wir ihm die Einladung gegeben haben, er wird sich mit den Motiven unseres Herzens beschäftigen. Er wird das tun. Zum Beispiel, wie ich das sagte, jemanden wird für Dauer oder für vorübergehende Zeit seinen Bereich der Verantwortung entzogen. Dann kommt raus, wofür er das wirklich gemacht hat. Wenn er es für Gott gemacht hat, er hat gesagt, okay, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Aber wenn er kämpft und anfängt, Misstrauen zu sehen und was die da wieder sich ausgedacht haben und siehst du nicht, wie ungerecht das ist und versucht, eine Fraktion zu bilden und versucht irgendwie wieder in sein Ding reinzukommen, dann beweist er damit, wie korrupt sein Herz war. Hallo? Und es gibt eine ganze Reihe von solchen Gebeten, ihr kennt das ja auch, Psalm 139. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe und erkenne meine Gedanken. Und sieh, das ist ein interessanter Punkt, ob ein Weg der Mühsal, Fußnote heißt des Götzen, ein Weg des Götzen bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Also hier sagt David, ich brauche Gott, um einen Götzen in meinem Leben zu erkennen. Er sagt nicht, Götzendienst, warte mal, ich check mal gerade nach. Nee, Götzendienst habe ich nicht. Er weiß, das Herz kann ihn total betrügen und er braucht Offenbarung von Gott. Vielleicht andere sehen deinen Götzen, aber du siehst ihn vielleicht nicht. So die Idee, wir wissen über uns Bescheid, ist schon stolz, ist schon weit weg von biblischen Realitäten. Gott kennt unser Herz und wir kennen nur das, was er bis jetzt offenbart hat. Und wie ich gesagt habe, du hast kein Wort vom Herrn, das schon alles offenbar geworden ist. Du siehst nur das, was du bis jetzt siehst. Und vielleicht nächste Woche fängst du an, andere Dinge zu sehen. So, wir sind nicht fertig, wir wollen offen sein, wollen belehrbar sein. Erforsche mich, zeig du mir, ob da irgendwas ist. Sende dein Licht und deine Wahrheit, Psalm 43. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Hier siehst du wieder, wie das Licht uns fähig macht zur Gemeinschaft mit Gott. Das haben wir in anderer Weise schon gehabt. Gemeinschaft mit Gott braucht ein reines Herz. Und das Licht bringt Reinigung, das Licht bringt Klärung und Klarheit. Das Licht Gottes und seine Wahrheit, sie leiten mich und sie bringen mich zu deinem heiligen Berg und deinen Wohnungen. So, das Gebet der Hingabe bedeutet, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Nicht, damit er unser Problemlöser ist und hier und da einspringt und das alles für uns erledigt. Gemeinschaft mit Gott ist, wir geben ihm unser Herz, wir öffnen uns, wir sind vor ihm und wir sagen, du hast alle Freiheit, an meinem Herzen zu arbeiten. Du darfst wirken. Und wir kommen mit Verheißung, wir kommen mit der Gewissheit, er hat versprochen, das zu tun. Er hat gesagt, ich gebe euch ein neues Herz, ich gebe euch ein Herz, in das ich meine Furcht lege. So, wir kommen vor Gott, nicht um ihm unsere Nöte zu bringen und unser Anliegen zu bringen oder die gemeindlichen Belange, wir kommen zu Gott, um ihm zu erlauben, uns zu berühren, uns zu verändern und sagen, Herr, hier ist mein Herz, wirke du. Zeig du mir, belehre mich, führe mich, präge mich. Du hast alle Freiheit. Herr, ich gehe davon aus, das, was ich sehe, ist noch nicht alles und ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts tun. Du hast den Heiligen Geist versprochen als meinen Lehrer und er wird mich in alle Wahrheit führen. Bedank dich dafür bei dem Lehrer. Sag, dank aller Geist, dass du dein Werk in mir tun wirst. Du wirst mir die Augen öffnen. Du wirst mich in alle Wahrheit hineinführen. Vielleicht bin ich ein besonders schwieriger Fall, aber es gibt die Verheißung, du wirst mich in alle Wahrheit führen. So vertraue mehr der Zähigkeit und der Treue des Heiligen Geistes als deiner Geistlichkeit. Vertraue mehr ihm und seinen festen Absichten, dich durchzubringen und dich in das hineinzubringen, was er für dich hat, als deiner Reife oder deiner Erfahrung oder deinem Bibelwissen oder deinem geistlichen Verständnis. Vertraue ihm und erkläre deine Abhängigkeit, erkläre deine Not, erkläre deine Bedürftigkeit, demütige dich vor Gott und sag, ohne dich kann ich nichts tun. Ich kann mich erinnern, als junger Christ habe ich große Probleme gehabt mit dieser Aussage, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das war einfach das stolze, unabhängige Herz. Ich dachte, ja, wieso? Also, ich habe ja auch ein gewisses Potenzial, nicht wahr? Kann auch mal was tun und was zeigen und so weiter. Jesus sagt, was du tust, ist alles nichts, wenn es ohne mich ist. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So, was kann ich tun? Nichts. Das kann ich, ja, aber es ist nichts. Es ist nichts. Das ist alles nichts. Ja. Ich bin vielleicht beeindruckt von meinen Taten, aber er sagt, es ist nichts. Wenn es kommt aus Unabhängigkeit, kommt aus Getrenntsein von mir, es bedeutet nichts. Es mag Applaus ernten in der Welt, vielleicht sogar in der christlichen Welt, aber es bringt keinen Lohn im Himmel. Die Dinge, die aus wirklicher Liebe zu Jesus getan werden. Die bringen Lohn. Vielleicht sogar durch unseren Pseudodienst werden andere gesegnet. Oder sie fühlen sich mindestens gesegnet. Aber unterm Strich zählt, aus welcher Motivation und mit welchem Herzen habe ich das gemacht. Und das entscheidet, ob ich Lohn bekomme oder nicht. Und es wird ein Tag kommen, die Bibel nennt es den Richterstuhl Christi, wo alle meine Werke mit Feuer getestet werden. Und die nicht echt sind, die nicht aus wirklicher Liebe zu Jesus getan worden sind, die werden alle verbrennen. Die sind nur Holz, Stroh und Spreu. Und da kommt der göttliche Flammenwerfer und das geht alles in Rauch auf und da bleibt nichts.